Herzlich willkommen. Schön, seid ihr da. Und wir sind dran, das Leben von Jesus Christus anzuschauen. Und sie Karfreitag. Jesus ist verurteilt worden. Und jetzt macht er sich und muss sich auf den Weg machen zur Kreuzigung. Und wir werden euch das anschauen, der erste Teil davon. Wir bringen all das, was in Kreuzigung ist, an dem Ding nicht in einmal her. Nächstes Mal wird es weitergehen mit dieser Thematik. Wir werden das wirklich miteinander anschauen und schauen, was dann wirklich alles passiert ist in diesen drei Stunden. Muss eigentlich sein, von dem her. Wir schauen es wieder anhand von allen vier Evangelien an. Es ist interessant, wieder gewisse Unterschiede festzustellen. Und wir werden sicher zum Thema noch ein bisschen anschauen und betonen, um zu sehen, wie unterschiedlich die Evangelisten die Geschichte, die alle logischerweise beschreiben, entsprechend darstellen. Wir werden lesen zusammen aus Matthäus 27, 31 bis 44. Als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er es nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und der andere zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und sprüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in drei Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist König von Israel. Er steigt nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der löse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten auch die Räuber ihn, die mit ihm gekreuzigt waren. Das ist der Abschnitt, den wir jetzt einfach anschauen und ein paar Gedanken dazu mit euch teilen, was da so alles geschrieben ist.
Genau, das Geschehen ist rundum. Der Hohe Rat hat Sitzung gehabt, ist jetzt vorbei. Die Ratsherren haben sich unter das Volk gemischt jetzt und haben das Volk aufgehetzt. Der Pilatus, seine Aufführung war auch vorbei gewesen. Dort haben die Unschuld gewaschen. Die Jünger haben sich in Sicherheit gebracht. Sie sind weg gewesen. Der Judas hat sich gequält und hat seinem Leben wollen ein Ende machen. Und das Volk hat gekreit und brüllt und gespottet. Irgendwie sind alle beschäftigt hier. Nur jemand hat geschwiegen und das war Jesus gewesen. Die Wegführung jetzt zum Kreuz. Und nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an und sie führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Die Spottlust, die das Volk hatte, wie sie ihn einfach verspottet haben, die war jetzt befriedigend. Er konnte wieder seine Kleider anlegen. Und dann haben sie ihn mitgenommen, um ihn zu kreuzigen. Und Jesus hat zwar dort nichts gesagt, er hat nichts dergleichen getan, aber es gibt die drei Psalmen, 69, 102 und 109, wo einfach auch beschreibt, wie der Sinn nicht einfach angelangt. Jesus war ganz Mensch gewesen. Der Spott hat etwas gemacht mit ihm. Und gleich hat er in dem Sinne einfach auf seinen Gott vertraut, auf seinen Vater vertraut. Ja. Nachher, als sie aber hinaufzogen, fanden sie einen Mann von Kyrene namens Simon. Den zwangen sie, ihm das Kreuz zu tragen. Das Kreuz, habe ich gelesen, sei etwa 50 Kilo gewesen. Jesus ist wirklich ganz Mensch, hat das Kreuz nicht mehr getragen, nachdem sie das vorher schon alles mit ihm gemacht haben. Er ist wie zusammengebrochen unter dieser Last. Der Simon ist heimgekommen vom Feld, hat auch am Feld gearbeitet, hat es dann gerade genommen, können das Kreuz tragen. Hat sich eigentlich für oben anders vorgestellt. Das hat nicht gerade seinen Vorstellungen entsprochen. Und gleich war es wirklich eine Ehre, für den Simon von Kyrene einfach das Kreuz zu tragen. Und ich weiss nicht, ob er den geistlichen Augenblick gecheckt hat später von dieser Situation. Als man 2000 Jahre später, das Reit noch, immer noch seinen Namen wird erwähnen. Einfach, weil er ein Kreuz trägt hat am Feuer oben.
Das ist ganz interessant. Im Markus ist dort ein spannender Zusatz drin. Im Vers 15 sagt, und zwangen einen, der vorüberging, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater des Alexander des Rufus. Okay? Dort sind zwei Namen drin. Alexander und Rufus sind zwei Söhne. Ganz interessant. Die zwei haben verstanden, um was es geht. Weil der Rufus wird von Paulus im Römer 16 erwähnt, als einer von denen, der wirklich zu ihm muss schauen, weil er einer von denen ist, der es gecheckt hat, der dabei war und geholfen hat. Die zwei haben verstanden. Die Söhne haben verstanden, was passiert ist. Und ich wünsche mir nicht den Vater auch und erkennt, dass es ein Irr war, wirklich das Kreuz zu tragen. Die Söhne, die haben es gemerkt, Jesus Christus ist Gottes Sohn und sind auch wirklich Teil geworden von dieser Nachfolgerschaft. Ganz spannend. Aber so ein spannender Seitenkommentar ist von Markus oder Markus. Markus live, der Markus sieht den Mensch. Der Markus betont immer die Menschensituationen. Und hier einmal mehr bringt er den Simon Kyrene, aber bringt die beiden Söhne auch dazu. Weil das eben der Vater von diesen zwei war, der schlussendlich auch tatsächlich dabei war.
Ich merke manchmal schon wie in unserem Leben. Es kann einfach etwas mühsam sein am Feuer oben, das man gar nicht machen kann. Oder es kann total etwas Geistliches sein. Es kommt immer darauf an, wie wir das selber auswerten, wie wir an etwas hinschauen. Es kann ganz etwas Banales sein, eben 50 Kilo tragen am Abend, wenn ich nicht mehr mag. Oder hey, absolut entscheidend in meinem Leben. Immer kommt es darauf an, wie deutlich es ist. Aber ich denke jetzt, aber es sind immer so Spekulationen, dass Simon es richtig gedeutet, auch als seine Söhne das Evangelium nachher verstanden haben. Dann gehen wir über zum Lukas, weil der beschreibt noch etwas anderes. 23, 27. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach, ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird, glückselig sind die Unfruchtbaren. Und die Leiber, die nicht geboren, und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt über uns, und zu den Hügeln bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem Dürren geschehen? Also, rauf zu dem Kreuz sind nicht nur der Simon und die römischen Soldaten gelaufen, sondern viel Volk. Die Jünger sind weg gewesen, aber die Frauen, die mit Jesus unterwegs waren, sind anscheinend noch hier. Auch noch interessant. Die Frauen sind geblieben. Und sie haben Jesus begleitet und denen ist sagen wirklich Wind und Weh gewesen. Die haben gewusst, was kommt mit ihrem Herr, mit ihrem Meister, mit ihrem Messias, was jetzt wird passieren. Und sie haben angefangen zu klagen und dann dreht sich Jesus zu diesen Frauen und sagt zwei Sachen. Erstens mal, dürft nicht mehr beklagen. Und zweitens mal, dann gescheiter über euch selber klagen. Wieso nicht über ihn klagen? Weil Jesus ist wirklich kurz davor, das Ende über den Teufel und über den Tod zu machen. Er ist kurz vor einem riesengroßen Durchbruch, vor einem absoluten Sieg für eine ganze Menschheit. Darum sagt er, ihr müsst nicht mehr beklagen. Aber beklagt euch selber. Und dann kommt er mit dem dürren Holz, weil das dürre Holz sind wir Menschen, weil wir Menschen nichts in uns haben oder an uns, wo uns retten können. Nichts. Gar nichts, wo wir uns selber retten können. Aber Jesus, das grüne Holz, kann uns retten. Wenn wir das verstehen, dass er das grüne Holz ist und wir es dürren, dann kommt die Rettung. Plus war die Zerstörung von Jerusalem vor der Tür. Ich glaube wirklich, die Prophetie sagt er nicht nur zu diesen Frauen in Jerusalem, sondern die gehört wirklich der ganzen Welt. 40 Jahre später hat es nicht anders ausgesehen.
Definitiv. Es ist so, tatsächlich ist tatsächlich so gekommen, genau wie er hier beschrieben hat. Die Römer sind gekommen, 17 nach Christus, haben sie Jerusalem platt gemacht, und zwar auf eine ganz brutale Art und Weise. Und die Kirchenväter haben das wirklich beschrieben. Und es ist eben der schlimmste Zustand, den du haben kannst, damals ist, wenn du schwanger bist oder wenn du gestillt hast. Weil das ist das Letzte, was du brauchen konntest, dass du nicht flüchten konntest. Du bist abhängig gewesen, du bist festgehangen wegen dem kleinen Kind oder wegen der Tatsache, dass du nicht hast gehen können, weil du schwanger bist. Und das war die schlimmste Situation gewesen. Was mit denen passiert ist, das wollt ihr nicht wissen. Und das war genau so gewesen nachher. Und genau so, wie Jesus gesagt hat, ist es nachher 40 Jahre später wortwörtlich passiert. Ich bin dran, mit viel Unterbrüchen die Kirchengeschichte zu lesen von Eusebius, der das wirklich beschreibt. Der hat sehr, sehr früh gelebt und hat ganz viel beschrieben. Und ganz viel, was hier genau jetzt, wo hier prophetisch gesagt worden ist, sagt er, genau so ist es gekommen. Und gleich passiert es ja immer wieder. Von dem her ist es etwas, wo wir wirklich bewusst sein müssen, dass wenn wir in der Situation sind, dass der Herr etwas sagt zum Thema Dürresholz und Grünsholz, ist gut, wenn wir uns ein bisschen daran besinnen, was schlussendlich der Petrus schreibt, im 1. Petrus 4, wenn ich es mit euch lese, 1. Petrus 4, 17 bis 19, schreibt er etwas ganz Spannendes, wo genau in die gleiche Richtung geht, um den Unterschied zu sehen, was die Situation ist von dem her. Oder? Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt mit dem Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird es von einem nehmen mit denen, die dem Befehl Gottes nicht glauben? Und wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen, als dem treuen Schöpfer und Gutes tun. Und für mich ist das beispielsweise auch wieder das Beispiel grünes Holz, dürres Holz. Was mir jetzt so gut gesagt, wenn wir Jesus Christus annehmen, werden wir zu grünem Holz. Und dann mögen wir vielleicht noch etwas verleiden, aber das dürre Holz lässt einfach gehen. Und genau so ist es mit denen, die nicht an Gott glauben. Und ich will hier wirklich eine Klammer auftun, ganz eine spannende Klammer, die wichtig ist, zu verstehen. Wir haben ja das grosse Bedürfnis, dass alle Menschen gerettet werden, das ist schon gut so. Aber es gibt ganz viele Menschen, die nicht wollen. Das müssen wir wissen. Es gibt viele Menschen, die gar nicht wollen gerettet werden, weil sie das nicht wollen. Jesus war deutlich in seiner Symbolik, und dann vom breiten auf dem schmalen Weg gerettet hat. So viele Menschen wollen gar nicht. Und das ist wichtig, dass wir dort aufhören, die anpredigen, weil wenn sie nicht wollen, wollen sie nicht. Dann suchen wir gescheiter die, die wollen, damit wir die, die es noch nicht gehört haben und gerne wollen, es hören, damit sie gerettet werden können. Und die anderen, wir scheinen die Zeit nicht zu fest vergeuden mit denen. Weil sie es gar nicht wollen hören. Und deren gibt es. Absolut. Und wir treffen einen von denen nachher ganz am Schluss vom heutigen Morgen. Der hat auch nicht wollen. Und der hat es einen Haufen. Und es ist wichtig, dass wir dort sind. Und der kommt eben genau dort, wo Petrus in Aussage, hey, das Haus Gottes wird geprüft. Aber auch die anderen auch. Und die anderen, die brechen, wie jedes Dürreholz sofort bricht.
Jetzt kommt die Ankunft in dem Golgatha. Und als sie an den Platz kamen, den man Golgatha nennt, das heißt Schädelstätte, geben sie ihm Essig mit Galle vermischt zu trinken. Und als er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Schädelstätte hat es geheissen, weil dort schon viele Schädel gewesen sind, schon viele Leute hingerichtet worden sind. Aber was für eine unglaubliche Sage passiert heute, einfach in dem Golgatha, also hier an dem Tag. Ja, mir etwas, was ich bis jetzt, als ich die Gottesdienst vorbereitet habe, falsch verstanden habe, ist die Galle. Jemand denkt, sie wollen ihm etwas extra Grusiges zu trinken geben. Aber die Galle hat eine sedierende Wirkung gehabt. Das war eigentlich Gnade von diesen römischen Soldaten, ihm Galle zu geben, dass er es nicht spüren würde. Oder eben nicht so fest. Und Jesus hat sie nicht wollen. Ich habe schon gedacht, frag mal eine Frau unter der Geburt, ob sie gerne etwas Sedierendes will. Das sagt Jesus ja. Und Jesus hat Nein gesagt. Jesus hat Nein gesagt, er hat die Galle nicht genommen. Er hat keine Abkürzung machen. Und er hat wirklich den Tod einfach vollständig schmücken für dich und für mich. Er hat nicht Nein gesagt dazu. Im Psalm 69, 22 ist das auch schon vorher gesagt. Und sie gaben mir Galle zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst.
Schon interessant, gerade in den Psalmen 22, 69 hat es ganz, ganz viele prophetische Verheißungen, die an diesem Karfreitag und nachher entsprechend erfüllt werden. Und schon interessant zu sehen, wirklich, wie die Prophezeiungen sich im Ende vom Leben von Jesus noch erfüllen, wie die Geburt also so viele Verheißungen, so viele Prophetien, die Jesus Christus vorher gesagt wurde, sie hätte schlussendlich dann wirklich genauso, zu dem wirklich wortwörtlich entsprechend wahr werden. Und es ist interessant, wenn wir dann weiterlesen, in dem Vers 36, das ist der einzige, dort ist ein Kommentar drin, wo nur Matthäus drin ist, und sie saßen da und bewachten ihn. Der Matthäus ist der Einzige, der bewachen schreibt. Das kommt dann erst später, nächstes Mal, noch ein Abschnitt, wo viel mehr noch über das redet. Weil der Matthäus eben wieder einen anderen Blickwinkel hat. Er hat einen jüdischen Blickwinkel. Und er schaut von den Juden her. Und die Juden haben ganz klar wollen, dass das sicher ist. Und darum haben sie gesagt, wir bewachen jetzt den Jesus. Nicht, dass plötzlich, gell, noch etwas anderes passiert, oder?
Genau. Der Matthäus schreibt nicht so viel über die Kreuzigung selber, aber es muss einfach nur schrecklich sein. Also, das Holz genagelt werden, das ist einer der schmerzhaftesten Töte, die es überhaupt gibt. Ja. Und mit dieser ganzen grusigen Behandlung, mit dem Spott, erfüllt gleich eins nach dem anderen die Schrift, die vorhergesagt ist. Auch das mit den Kleidern ist vorhergesagt, Psalm 22, 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Einfach, irgendwie haben die Menschen böse gehandelt, sie haben eigenabsichtig gehandelt, also sie haben wollen, und gleich haben sie die Sachen, die vorhergesagt sind, Schritt für Schritt erfüllt. Und dann haben sie eben den Leichnam bewacht. Irgendwie ist schon noch, sie haben sicher nicht wollen, dass die Jünger kommen und den abnehmen und nachher sagen, er ist schon verstanden. Aber ich merke, es ist gleich so eine Zwiespältigkeit drin. Auf einer Seite sind sie sicher, eben, es ist nicht der Messias, es ist nicht Gottes Sohn. Auf der anderen Seite sind sie sich ja gleich nicht ganz sicher.
Ist es echt doch?
Ist echt doch etwas dran. Und es hat einfach Leute gehabt, wie ein Pilatus, oder mehrere, ja. Kommen den nächsten Mal noch mehr, wo einfach merken, nicht ganz sicher, ob wir hier wirklich richtig handeln. Und ich merke schon, was für einen Zorn die Leute in ihrem Gehirn. Ich weiß nicht, ob das auch schon erlebt ist, wenn dir jemand wirklich auf die Nerven geht. Und dann passiert ihm etwas. Dann tut er ihm doch dann plötzlich leid. Dann denke ich, das ist ja nicht so schlimm. Er tut mir jetzt wirklich leid. Es passiert ja relativ schnell in uns, wenn jetzt jemandem ein Elend passiert. Aber hier, er ist am Kreuz gehangen und sie haben ihn gespottet. Es ist nicht passiert, komm, jetzt schweigen wir, oder vielleicht ist ja gleich noch etwas geworden. Sondern die Menschen haben ihn gleich wirklich durchgezogen. Also ist schon krass. Dann kommt die Aufschrift auf dem Kreuz. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Die Überschrift, die eigentlich zur Verspottung dient hat und als Beschuldigung formuliert war, aber eben gleich wahr war. Mögt ihr euch noch erinnern, wer es aufgeschrieben hat? Der Pilatus hat das aufgeschrieben. Hast du das schon noch einschlesen?
Ja, ich denke, es ist wirklich eine interessante Situation dort nachher, die passiert. Es ist auch interessant, wie alle das ein bisschen unterschiedlich formulieren. Im einen Text hier heisst es, im Matthäus heisst es, bei dir heisst es schon, aber wenn heisst es hier eigentlich die Ursache. Und bei Markus steht die Schuld und bei Lukas steht nichts und bei Johannes 19 bis 21 heisst es nachher folgende Aussage. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzt wurde, waren nahe bei der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Inschrift. Da sprachen die Hohepriester Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern er hat gesagt, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Auffällig in drei Sprachen, das heißt, ganz viele Leute haben gelesen, was dort steht, und die Message, die hat gestimmt. Und ich glaube, der Pilatus hat ein zweiseitiges Element im Ganzen drin gefahren. Einerseits, ein König, der dort einfach nur mit zwei, drei Lumpen da am Kreuz hängt, ist nicht wirklich ein König, und dennoch hat er in dieser ganzen Zeit, wo er jetzt mit diesem unterwegs ist, keine Schuld gefunden. Und versucht, sich mit dem Handwaschen rauszuziehen, irgendetwas muss dran sein. Und ich weiss, die Priester sind neidisch und überantworten nur wegen dem. Könnte es doch wirklich nicht so sein. Ich habe wirklich, dass der Pilatus das so geschrieben hat, aus doppelter Hinsicht. Und auch das Element von der Wahrhaftigkeit von der Geschichte wirklich ein Teil im Innen war, schon gerade, weil seine Frau ja auch noch entsprechend gekommen ist und ziemlich gelitten hat, die Nacht vorher, bevor er ihn verurteilt hat. Oder? Und darum, glaube ich, bleibt er auch ganz konsequent, wo die Juden kommen, ja, aber weil die hat es extrem gestört. Und es war wahr gewesen, aber die Hörer ist das absolut nicht gesehen, natürlich, oder? Ja, aber er hat gesehen. Aber du hast gesagt, weißt du was? Ich habe es geschrieben und ich bleibe dabei. Und die kommen mir jetzt nicht rein und machen irgendetwas anderes. So wie es steht, steht es. Und dort eben die, für mich das Element, wo der Pilatus wirklich ein Stück weit auch immer noch in einer Unschuldsvermutung bleibt hängen.
Vielleicht so viele Leute sind involviert gewesen und jeder hat so seine eigene Herzenshaltung dazu gehabt. Man kann es nicht ganz sagen, wie jede Herzenshaltung war, aber sie war immer so eigen gewesen. Einfach die eigene Entscheidung, die hier gezählt hat. Dann geht es weiter, aber...
Dort hast du den Vers verpasst, haben wir herausgefunden. Es kommt auch noch ein 38 zwischen. Genau, Vers 38, mega interessant, weil du eigentlich... Das ist ein blöder, banaler Vers, könnte man meinen. Da wurden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, eins zur rechten, eins zur linken. Da wissen wir ja, glaube ich. Und gleich habe ich einen mega spannenden Kommentar gefunden, wo die Geschichte aufgreift, wo eine Mutter von zwei wichtigen Jüngern kommt und sagt, ich will gern, dass meine Söhne rechts und links von dir hocken im Himmelreich. Hier sind wir jetzt rechts und links von Jesus Christus. Und ich finde das mega, mega wichtig, wenn wir im Himmelreich rechts und links von Jesus Christus hocken, müssen wir auch hier rechts und links von Jesus Christus sein. Nicht nur in der Verherrlichung, sondern auch im Leiden. Sonst gibt es nichts von rechts und links von Jesus Christus. Der Weg von Jesus Christus war der Weg vom Leben, der durch den Tod gegangen ist. Und wenn du wirklich rechts und links von Jesus Christus hocken willst, dann solltest du auch durch den Tod durchgehen. Von rechts und links von Jesus Christus. Und die Referenzierung hat mir sehr gut gefallen. Es ist genau so, wenn wir uns in diese Sache positionieren, dann müssen wir auch wirklich wissen, von was wir reden. Und da ist tatsächlich ein links, rechts und ein links gewesen, und über die zwei werden wir noch ein bisschen reden nachher. Und ich habe das eine spannende Referenz gefunden, weil wir denken manchmal schon, ja, wir könnten ja, aber de facto ist viel, viel mehr dahinter, rechts und links von irgendjemandem zu hocken, als man denkt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das ein Stückchen berücksichtigen. Und das sind ganz sehr spezielle Plätze gewesen, auch rechts und links bei der Kreuzigung von Jesus Christus. Gleich haben sie zugeschaut, bei dem wir alles passiert, oder?
Ich kann nicht noch sagen, was Jesus dir gesagt hat, zu der Mutter.
Ja, das ist interessant. Ja, stimmt. Danke. Weil er sagt ihnen so, also, den Kelch werden sie zwar trinken. Und welches ist der erste, der umgebracht worden ist? Jakobus. Er ist der erste, der den Kelch getrunken hat nachher. Weil Pilatus hat Freude, der Herodes hat Freude gehabt, umgebracht hat. Wenn wir weitermachen, der Petrus-Gefängnis stechen, dann ist das Wunder passiert, wo Petrus nachts rausgegangen ist, weil wir schlussendlich die Engel gekommen sind und freigesetzt haben. Apostelgeschichte 11. Und dort ist das tatsächlich passiert. Der hat tatsächlich den Kelch getrunken. He? Und dann war mega spannend, dass es dann so gekommen ist. Ob sie links oder rechts hocken, das sehen wir dann. Das können wir dann mal beobachten. Was wir wissen, sie hocken auf diesen 24 Grün. Das tun sie. Das wissen wir.
Es ist schon irgendwie, wie viel Jesus einfach gesagt hat in seinem Leben, was gar niemand verstanden hat. Sagt, die Mutter hat das nicht verstanden und Johannes und Jakobus hat das eigentlich gewusst. Ich frage mich manchmal, wie viel die Leute nachher dort gecheckt haben. Aha, er hat das gewählt.
Das ist interessant, im Lukas, der das nachher geschrieben hat, und ja, nachher haben sie verstanden, was er vorher gesagt hat. Das haben wir ein paar Mal angetönt, übrigens, wisst ihr, wie lange wir dran sind in der Serie? 4,5 Jahre. Oktober 21 haben wir angefangen. Oktober 21 war das erste Teaching über Jesus.
Wir haben noch lange nicht alles verstanden, was er gesagt hat.
Nein, immer noch nicht! Aber ich habe es mega spannend gefunden und wir sind auch noch nicht fertig. Aber ja, so lange geht es nicht mehr.
Also, Jesus hängt am Kreuz. Und jetzt? Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, er befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Auch jetzt, wo Jesus am Kreuz hängen, verspotten sie ihn einfach weiter. Und zwar der Mann, der gelebt hat und nur Segen gebracht hat. Der Mann, der nichts falsch gemacht hat. Und wenn sie sagen, wenn du vom Kreuz runterkommst, dann würden wir an dich glauben.
Glaubst du das? Nie. Er hat so viel Wunder gehabt. Sie haben so viele Möglichkeiten gehabt, ihm zu glauben. Er hat Blinde gesund gemacht, Lahme gehen. Und. X Wunder. Sie haben nicht geglaubt. Denkst du jetzt wirklich, wenn er vom Kreuz oben ab käme, würden sie glauben? Plus würde er völlig nicht kommen. Und auch die Aussagen, merken wir, die Worte, die sie sagen, haben irgend andere hat er gerettet, sie selbst rettet er nicht. Er hat andere gerettet, ja. Und sie selber rettet er nicht, damit er andere kann retten. Es hat so viele Worte drin, in ihren Spottwörtern. Und es ist einfach zum Teil verdrehen sie ihm wirklich die Worte. Noch einmal der Bibelstelle vom Tempel im Johannes 2,19. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich auch ihn aufrichten. Und Jesus wird das aufrichten in 3 Tagen. In 3 Tagen wird er auferstanden sein. So viele Worte werden einfach verdreht, und er gesagt hat, ich glaube, es ist wirklich bis heute. Und sprechen sie in ihrem Spott grosse Wahrheiten aus. Ja, und einfach, ich stelle mir einfach die Anspannung im Himmel vor. Der Gott, der sein Sohn hier hat leiden lassen. Sorry, es ist sogar in der Tierwelt so. Nimm mal in einer Mutter das Neugeborene weg. Oder mach etwas, Tier reagieren. Und wir Menschen, mach mal in einem Sohn etwas, wenn die Mutter rum ist. Ui, da lernst du die Frauen kennen.
Ja. Habe ich nicht gemacht, das ist gut.
Kennenlernen.
Du musst immer gucken, was passiert, gell?
Und jetzt, ja, die Selbstbeherrschung von dem Gott im Himmel, ein Blitz. Und jedem Spötter würde es Mut zugehen. Ein Blitz. Und der Mörder würde einfach Staub und Asche. Als Gott seinen Plan nicht geändert hat, hier. Ist für mich extrem faszinierend. Die tiefe Liebe zu den Menschen. Als er hier nicht denkt, blasen wir in die Schuhe. Sondern wirklich Jesus lässt durchleiden, bis der Sieg errungen ist für dich und für mich.
Ich finde das extrem entscheidend, dass man es wirklich versteht. Das ist etwas, was ich wirklich auch gemerkt habe, vorbereiten, wirklich das zu erfassen, was Jesus Christus hier wirklich gemacht hat, wie er gegangen ist und nicht hat müssen. Und wie geht diese Aussage hier zwei spannend, eben das, was mir schon einerseits, er hat anderen geholfen, er soll sich selber helfen, zum Glück hilft er sich selber nicht. Ich bin so froh, dass sich Jesus Christus nicht selber geholfen. Und sie hat die verloren. Weil ich kann mir selber nicht helfen. Nur weil er dort sich nicht hat helfen lasse, bin ich gerettet. Das ist wichtig, und die Schuld bin ich auch. Du und ich sind genau gleich fest schuld, dass Jesus am Kreuz hängt wie der Pilatus. Oder der hohe Priester. Wir haben alle gesündigt und mit den Sünden haben wir ans Kreuz genagelt. Das ist der Hintergrund schlussendlich davon. Nicht irgendwie irgendetwas ganz speziell Schräges. Nein, einfach unser Versagen und unser falsches Laufen. Und dann sagen sie da so spöttisch im Vers 43, er hat Gott vertraut, der löse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Hey, Jesus Christus, Gott hat ultimativ gefallen gehabt, Jesus Christus. Ultimativ, dass er eben genau diesen Weg gegangen ist. Darum hat wirklich Gott gefallen, Jesus. Weil er gesagt hat, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, freiwillig diesen Weg zu gehen, an das Kreuz. Das heisst, sie haben hier absolut die Wahrheit ausgesprochen. Ich meine, sie liegen völlig falsch, beziehungsweise es sei überhaupt nicht so. Im Gegenteil, es war genau so gewesen. Weil Gott gefallen hat an Jesus Christus, hat er ihn nicht oben runtergenommen. Weil er hätte ja können, wir haben es ja vor kurzem gehabt, oder meint nicht, ich könnte auch meinem Vater bitten, dass er 7 Legionen Engel schickt. Könnt ihr wie nicht? Wir haben schon diskutiert, einer würde längen. Es braucht nicht 7 Legionen. Einer hat gelängt. Schick mal den Michael vorbei. Gute Nacht um 6. Der ist dann einfach ganz schnell fertig. He? Dann nicht mal der Teufel mögen. Richtig, hä? 7 Legionen. Wir wollen noch ein bisschen mehr. Hey, das ist so wichtig, dass wir die Relation verstehen. Und wie Gott wirklich gefallen hat, dass im Sohn, dass er den Weg geht, damit wir leben können. Ganz entscheidend.
Wie viele sind 7 Legionen?
Etwa 7'000. Nein, 7x6'000, sorry. Ganz ein Haufen. 42'000 ist das, was ich sagen. Das wäre ganz ein Haufen. Grob 6'000 pro Legion.
Jetzt kommen wir zu denen rechts und links. Im Matthäus heisst es, ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und der Lukas beschreibt es noch ein bisschen anders, Lukas 23. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns.
Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, fürchtest du dich nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit dir im Paradies sein. Und ja, die Aussage kennen wir ja. Das ist, wenn wir so ein bisschen fromm aufgewachsen sind und uns ab und zu mit der Ostgeschichte befassen, dann kommt ganz sicher die Aussage von dem Schächer am Kreuz, wie man ihn nennt, und nachher Zuspruch, den er hat. Das Mal aber sicher schon 150 Mal gelesen, auch mehr, ist mir eingefahren, was der Mann für einen Blickwinkel hat. Der hängt am Kreuz neben Jesus Christus. Jesus Christus ist reich, geht vor den Augen der Menschen und in den Augen der Menschen jetzt zu Ende. Er stirbt. Das heisst, sein Reich ist fertig. In menschlicher Hinsicht. Und der Mann sagt, gedenk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und alle Menschen hocken dort und denken, es ist fertig. Und er sagt, denk dir an mich, wenn du in sein Reich kommst. Mit zwei Sachen. Einerseits, er kennt das Reich Gottes. Und er kennt die Stellung von dem, der ihm hockt. Oder hängt. Und das ist ein absolut tiefst geistlicher Blickweise. Zu erkennen, der, der hier stirbt, geht in sein grosses Reich und hat etwas zu sagen dort. Und das ist mir so eingefahren, was für einen Blickwinkel das der Mann hat. Der sieht das Reich Gottes und bittet der Herr, dass er an ihn denkt. Und er kommt die Zusage über, die sich jeder gläubige Mensch wünscht. Du wirst mit mir im Paradies. Besser wird es nicht. Leute, besser wird es nicht mehr. Das ist das Beste, was es gibt. Du wirst mit mir im Paradies sein. Und das 5 Minuten vor Ende. He? Gleichzeitig hat er gar nichts. Aber erkannt hat er. Und bittet. Und der Herr hat gehört. Das hat mich so tief berührt, wie die Erkenntnis von dem Räuber war und was der Herr damit gemacht hat. Und das ist so wichtig, dass man versteht, dass das die Dynamik vom Reich Gottes ist. Wenn wir erkennen und Ja sagen dazu, sagt er, yes, du bist mit mir im Paradies.
Es ist wie unsere ganz persönliche Entscheidung, unsere ganz persönliche Erkenntnis, woher wir gehen wollen. Der Judas war mit Jesus unterwegs, hat so viel gehört und hat sich doch anders entschieden. Der Schächer und Übeltäter hat eben kurz vor Ende einfach die Erkenntnis gehabt und der andere nicht.
Das hat aber auch nicht wollen.
Er ist einfach weiter im Spott geblieben. Er hat nicht wollen. Und so ist es mit uns Menschen auch. Manchmal, wir wollen einfach nicht. Auch ganz kurz vor dem Ende. Ich durfte für einen 91-Jährigen beten. Ich fragte, ist mir nicht gut gegangen, darf ich beten? Dann hat er gebetet und ich habe ihm gesagt, er soll doch sagen, als seine Sünden vergeben sind. Er soll doch Jesus annehmen. Das hat er gemacht. Und manchmal verstehe ich, denke ich, 91, du denkst nicht, du lebst noch 20 Jahre, warum nicht? Aber unser Herz ist bereit oder nicht. Und wir machen mit diesen Sachen, auch jetzt heute, jetzt hat man das gehört, jeder macht etwas anderes. Ich weiß auch nicht, wie ich reagiert habe in dieser Situation. Wenn du dort rumlaufst und das Kreuz siehst, was hättest du ganz persönlich gesagt? Was hättest du gedacht? Die Situation war nicht so eindeutig. Das ist wirklich der Messias. Es war eine absolute Glaubenssache. Es ist so wie eine Waage. Du hast da überall stehen, ist so. Oder du hast da stehen, ist so. Es hat für, wie für beides bewiesen oder nicht bewiesen gehabt. Du hast wie können glauben, was du wolltest glauben. Es ist bis heute so. Es ist immer noch die gewisse Spekulation drin. Wir wissen es nicht, bis wir wirklich abgetreten sind. Bis wir das Paradies sehen. Aber ich in meinem Herzen entscheide mit allem zusammen. Mit meinem Kopf, mit meinen Taten. Mit, das ist so ganz umfassend nachher. Entscheide und sehe Konsequenzen. 1. Petrus 2, 24 steht, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind wir, seid ihr heil geworden. Einfach, wenn ich einen Wunsch habe heute für den Gottesdienst, auch für mich selber, dass man das ein bisschen versteht. Was Jesus zahlt, hat dann am Kreuz für mich ganz persönlich. Ich hätte keine Chance, das durchholt. Aber er will wirklich das Grünes damit machen. Wenn ich kehre, wenn ich ihn annehme, wenn ich umdenke. Aber er hat den Weg frei gemacht für dich und für mich.
Ja, vielleicht, wir kommen jetzt zum Abendmahl. Das Abendmahl ist ein ideales Bekenntnis für zwei Verse, die ich noch lesen möchte, die ganz viel von dieser Verheißung und Erfüllung von der Verheißung drin sind. Jesaja 53, 11 und 12 steht folgendes. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, in vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, und den Übeltätern gleichgerechnet, ein Übeltäter links, ein Übeltäter rechts, einer, der scheinbar auch schwer in der Mitte, und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Genau das haben wir heute angeschaut.